Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Major Talk, eine ganz besondere, denn wir haben gleich einige Premieren und zwar sprechen wir erstmals über aktiven Playoff-Football außerhalb des Super Bowls und ich bin heute analog unterwegs, sprich es sind wieder wenig Stichworte für mich vorhanden, heißt Bjarne lässt mich von der Leine, damit ich mich in der NFL austoben kann. Bjarne, wie geht's dir mit diesem Ausblick?
Ja, ganz gut. Erstmal moin auch von meiner Seite und ich habe das ja immer ganz gerne eigentlich, wenn ich dich an der Leine habe, aber heute, weil du es, wie du es ja schon gesagt hast, eine besondere Folge, das erste Mal Playoff-Football, das wir so richtig live begleiten oder danach eher besprechen, da gestatte ich dir mal ein bisschen Auslauf.
Sehr schön, da freue ich mich drauf für den Fahrplan heute, um das durchzugehen. Letzte Woche nur zwei Ligen, respektive Sportarten hatten wir thematisiert. Heute wieder die volle Dröhnung Major Talk, alle vier Sportarten kommen, wenn auch einige nur kurz, aber sie kommen zur Sprache. Aber primär, glaube ich, müssen wir jetzt in den nächsten Wochen bei der NFL bleiben, Bjarne, und gehen sofort rein. Es war das super Wildcard-Weekend und selbst bei dir sind die Playoffs ausgebrochen. Wie viele Partien hast du dir live gegeben?
Es waren ja sechs am Ende und vier war ich live mit dabei. Zwar nicht überall über die volle Distanz, aber ich habe es versucht, so lange wie möglich mitzuhalten. Das, was der Studienplan so kurz vor Abgabe des Semesters noch mit sich gebracht hat, den Rest natürlich auch bei den Highlights dabei gewesen. Also wir haben einiges zu besprechen, glaube ich. Und das, was ich gesehen habe, zumindest hat mir ziemlich gefallen, obwohl nicht alles. Ich hätte ein bisschen mehr Spannung erwartet, in zumindest der einen oder anderen Partie. Wie sieht es bei dir aus?
Erstmal, ich habe natürlich alle geschaut, alle sechs Spiele, alle live. Da kommt natürlich, dann liege ich nachts um 4 Uhr hier und grinse meinen ab, wo ich denke, ah, der Bjarne Vogt, der schwitzt schon. Wenn er so eine Partie live schaut um die Uhrzeit, dann hat er sich bestimmt ganz große Sorgen, wie er die Projektarbeiten fertigstellen soll. Da bin ich zum Glück schon zum großen Teil durch. Aber Spannung, du sprichst es an, das wäre auch meine allererste Frage an dich gewesen. Wir haben über eine der spannendsten Regular Seasons gesprochen und trotzdem sind nur zwei von sechs Partien wirklich spannend gewesen. Das war die Partie Bengals Raiders und 49ers Cowboys, beide mit einem verrückten Finish. Ich glaube, Cowboys 49ers hat nochmal alles getoppt, was das Irre angeht in diesem Sport. Aber Bjarne, vielleicht hast du eine Idee, wieso das dann in so vielen Fällen in vier von sechs so deutlich am Ende war?
Ist eine gute Frage. Also gut, 49ers Cowboys sprechen wir gleich nochmal, weil das, glaube ich, muss besprochen werden. In den anderen Partien, ich sag mal, bei ein, zwei Matchups hatten wir auch schon im Vorfeld uns gedacht, okay, ob es bei Steelers Chiefs war, auch wenn Big Ben nochmal irgendwie seine Bühne bekommen hat, aber da war mit zu rechnen, dass es in Anführungszeichen deutlich für die Chiefs ausgehen kann. Genauso bei den Bucks, wo wir auch gegen die Eagles gesagt haben, da ist zwar vielleicht eine Überraschung in der Luft, aber so wirklich eigentlich glauben wir nicht, dass Tom Brady sich das in der Wildcard-Runde nehmen lässt. Die Bills haben mich wahrscheinlich mit am meisten überrascht, dieses klare Ergebnis gegen die Patriots, auch dort die Bills für mich favorisiert gewesen, aber was die mit den Patriots angestellt haben und die Defense also mit bloßgestellt ist, glaube ich, überhaupt gar kein Ausdruck dafür und das gleiche für mich heute Nacht, auch die Rams, Cardinals, auch dort für mich die Rams als Favorit reingegangen, also es ist jetzt nirgendwo, dass ich komplett überrascht gewesen wäre, aber wie die Cardinals am Ende auch Kyler Murray dort ja gar keine Chance gehabt haben, hat mich schon überrascht. Woran das am Ende genau gelegen kann, ich weiß es nicht. Ich hoffe, du kannst es mir noch ein bisschen näher erklären. Ich kann es mir nur damit erklären, dass Playoff-Time manchmal ganz komische Sachen mit sich bringt. Und für mich haben sie trotzdem die Favoriten durchgesetzt, wenn ich auch trotzdem ein bisschen mehr Spannung, zumindest bei Patriots und Rams, gehabt hätte. Gerne. So.
Ich werde es versuchen, wie folgt zu analysieren, vielleicht zu klären auch, wieso es so deutlich war in manchen Fällen. Wir werden alle sechs Partien im Kurzen durchgehen, vielleicht auch im Langen, je nachdem, wie sehr wir uns hier verlaufen. Wir fangen einfach chronologisch an, würde ich sagen, am Samstagabend die Bengals gegen die Raiders. Beide Teams wollten unbedingt eine Durststrecke beenden. Die Bengals seit 31 Jahren kein Playoff-Spiel mehr gewonnen. Die Raiders seit 2003, wo sie im Super Bowl verloren haben, gegen die Buccaneers. Und dementsprechend waren sie, glaube ich, für beide Franchises unfassbar wichtig. Auch die Quarterbacks, Joe Burrow, logischerweise gibt sein Playoff-Debüt, Derek Carr auch, obwohl die Raiders ja unter seiner Führung schon mal in den Playoffs waren, 2016, da war aber verletzt, der Backup übrigens auch. Deswegen war damals der Third-String-Quarterback Connor Cook am Start, der momentan oder mittlerweile gar nicht mehr in der Liga ist. Also so viel dazu zum letzten Playoff-Auftritt der Raiders in Houston war das, da haben sie klar verloren. Die Partie endete an diesem Samstag 26-19 für Cincinnati und ich war vor allem Jahren am Anfang sehr, sehr erstaunt, wie cool diese Cincinnati Bengals dann doch sind. Klar, die haben so einen gewissen Swag, Joe Burrow nimmt alles auf die leichte Schulter, was ich manchmal ein bisschen zu viel finde, dazu später auch noch mehr. Aber die kommen raus, er und Jamar Chase, und liefern einen ersten Drive ab, der am Touchdown endet. Ich glaube, Chase mit 2 bis 3 Receptions sofort und der Touchdown geht dann in Richtung CJ Usama, wie cool fandest du diesen ersten Drive der Cincinnati Bengals, die ja zu dem Zeitpunkt schon 0-3 hinten lagen?
Ja, unfassbar beachtlich. Also wie du es, glaube ich, eben gerade auch schon gesagt hast, besonders diese Burrow-Chase-Connection. Wir haben sie schon einige Male hochleben lassen in diesem Jahr und sie haben es wieder bewiesen. Ich glaube, sogar die ersten 4 Pässe hintereinander von Burrow gingen immer zu Chase, auch wenn er am Ende nicht den Touchdown-Pass fängt. Zeigt es mir einfach nur, wie unglaublich gut die sich kennen, wie eingespielt das ist. Das ist ja nicht nur im ersten Drive gewesen, über das ganze Spiel hast du gesehen. Immer dann, wenn Burrow wirklich jemanden brauchte für ein neues First Down oder für einfach einen wichtigen Wurf, für einen wichtigen Catch, dann hat er immer Chase gesucht und am Ende in den meisten Fällen auch gefunden. Und ich kann es verstehen, was du meinst mit dem, nehmen sie das nicht manchmal vielleicht doch ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter? Ist das nicht ein bisschen zu provokant, wie sie das, oder zu arrogant eher gesagt? Aber ich fand es, in dem Fall wurde es belohnt und es ist wirklich bemerkenswert, wie die beiden in ihrer Rookie-Saison auftreten und als schon jetzt eigentlich die beiden führenden Personen der Franchise sind.
Auf jeden Fall, vielleicht der diskutabelste Moment in dieser ganzen Partie ging dann von den Referees aus. Und zwar war es kurz vor der Halbzeit, wo Burrow einen Touchdown-Pass, ich glaube auf Boyd oder Higgins, einer von beiden war es. Und dann kommt der Pfiff, bevor der Receiver den Ball fängt und es Touchdown gibt. Natürlich fragen sich dann die Raiders, das kann nicht sein, das Regelwerk sagt auch, wenn davor gepfiffen wird, ist der Spielzug tot. Dann ist abgepfiffen worden. Die Referees machen sich im Nachhinein ziemlich leicht und callen am Sonntagmorgen, der Receiver fängt den Ball und erst dann wird abgepfiffen. Ich glaube, alle haben auch in der Slow-Mo gesehen, es war genau anders.
Ja.
Und am Ende machen ja diese 7 Punkte genau den Unterschied, Bjarne. Glaubst du, dass die Raiders da immer noch ziemlich sauer sind oder haben sie es abgehakt?
Es wäre zumindest verständlich, wenn sie sauer wären, weil du hast es ja eben schon gut angedeutet, es ist eindeutig gegen das Regelwerk und der Pfiff war halt auch eindeutig zu hören. So, und er stand im Endeffekt, zumindest so wie ich es gesehen habe, nicht im Aus, es war ein irregulärer Pfiff, aber er ist halt erfolgt und da war der Ball noch mitten in der Luft oder hat gerade mal seine Hand verlassen und dann ist das Spiel halt oder beziehungsweise der Play zu wiederholen. Und auch das hast du eben schon angesprochen, am Ende sind es dann genau die 7 Punkte, die es ausmachen. Den Raiders bleibt nichts anderes übrig, als es jetzt irgendwie abzuhaken und sie haben verloren, sie sind raus, meine Güte. Aber bitter trotzdem und ein Beigeschmack für mich, wo ich auch glaube, dass die Refs, dass wir sie nicht unbedingt in den nächsten Wochen oder zumindest in der nächsten Woche wiedersehen werden.
Wir werden sie gar nicht wiedersehen, das ist schon offiziell. Das ist ja auch ein Problem in den Playoffs, in der NFL, wie ich finde. In der Regular Season gibt es feste Schiedsrichter-Crews, feste Einheiten, die dann immer zusammenpfeifen. In den Playoffs erstellt man dann ein All-Star-Team sozusagen, All-Star-Crews, und dass dann die Chemie vielleicht nicht stimmt, okay, aber das hat wenig mit Chemie zu tun. Der Typ pfeift einfach, obwohl Burrow noch im Feld ist. Aber trotzdem vielleicht so ein Aspekt, was man da ändern müsste, damit die Kommunikation auch im Nachhinein bei der Diskussion diesen Pfiff dann zu rechtfertigen vielleicht besser laufen könnte. Denn vielleicht nimmt eine eingespielte, eine sichere Crew auch untereinander diesen Touchdown selbstbewusst zurück. Weil es richtig gewesen wäre. Das dazu dann, lass uns ins letzte Viertel springen. Die Bengals mit einer schwachen zweiten Hälfte, wie ich finde, zumindest offensiv, nur noch 2 Field Goals nachgelegt. Die Raiders haben sich Stück für Stück rangekämpft. Insgesamt ja beide Teams mit mindestens 4 Field Goals. Das gab es in der NFL-Geschichte auch noch nicht. Also das ist ein sehr interessanter Punkt, dass die Defensiven es doch immer wieder geschafft haben, im richtigen Moment den Stopp herauszuholen. Die Raiders waren dann aber kurz davor auszugleichen, 19-26 stand es, und sie waren tatsächlich in der Red Zone. Derek Carr probiert alles. Beim 4. Versuch, glaube ich, war es dann die Interception. Es hat nicht geklappt für die Raiders. Und dementsprechend feiert Cincinnati einen lang ersehnten Sieg in den Playoffs. Und das fand ich auch ziemlich cool vom Coach Zac Taylor, der im Nachhinein den Game Ball an die Stadt Cincinnati und die Menschen, die so lange warten mussten, widmet.
Ja, hundertprozentig. Du hast es ja vorhin schon gesagt, 31 Jahre oder ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen, über 11.300 Tage. Dann, da wartet so eine ganze Stadt nur drauf, auf genau diesen Moment. Und dann ist es, glaube ich, eine ganz schöne Geste. Mehr jetzt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine ganz schöne Geste. Und auch das, was du vorher gesagt hast, ich fand es mega einfach, dass dieser eine Wurf, ich glaube, das war genau der 4. von Card, nicht 30 oder 18 Sekunden vorm Ende, ich weiß es nicht mehr ganz genau, jedenfalls kurz vor Schluss. Und das ist dieser richtige Moment, den wir in den Playoffs wollen. Es entscheidet jetzt dieser eine Wurf über die ganze Saison. So, wenn er ankommt, dann gleichen sie aus und es geht over in die Overtime. Und wenn das halt in dem Fall, muss ja volles Risiko gehen, es wird eine Interception und so scheiden sie aus. Und genau das, weil wir ja vorhin über Spannung gesprochen haben, wollen wir doch sehen bei Playoff Football, dass so ein Wurf kurz vor Schluss für Hop oder Top entscheidet.
Auf jeden Fall, der letzte Punkt, den ich noch thematisieren möchte, den hatten wir vorhin angerissen mit der Grundarroganz, glaube ich, kann man schon sagen, bei einem Joe Burrow. Ich habe es persönlich auch übelst gefeiert, als er mit LSU den Titel gewinnt und sich dann eine geile Zigarre anzündet. Das waren super Bilder, aber man merkt schon, das ist eine gewisse Charaktereigenschaft, glaube ich, bei einem Joe Burrow, der ja auch immer wieder mit Interviewaussagen dann doch etwas die Gegner reizt, sage ich es mal so. Und auch jetzt nach einem knappen Spiel, wo sie es hinten raus nicht gut spielen in der zweiten Halbzeit, wo sie Glück haben, dass sie weiterkommen, kommt dann im Interview so eine Aussage: Jetzt wird hier nicht groß gefeiert, wir sind eh die geilsten 9 auf 10 und wir mussten heute weiterkommen. Das ist ja alles verständlich, das zu denken, aber die Art und Weise, wie es in Joe Burrow dann auch, finde ich, präsentiert, gefällt mir ab und zu nicht. Bjarne, dein Statement dazu?
Ich verbuche es mal noch ein bisschen. Also auf der einen Seite wird es irgendwo auch ein bisschen einfach sein Charakter sein, aber dieses Selbstbewusstsein, dieses vielleicht sogar manchmal ein bisschen ungesunde Selbstbewusstsein, ich verbuche es trotzdem noch ein bisschen unter jugendlichem Leichtsinn, in Anführungszeichen. Auch wenn er kein Jugendlicher mehr ist, aber er ist frisch in dieser Liga, er ist frisch auf diesem Niveau. Falls er jetzt in 10 Jahren immer noch die gleichen Interviews geben sollte, dann glaube ich, werden wir beide auch mindestens in den 10 Jahren gemerkt haben, okay, da haben wir es mit einem relativ arroganten Schnösel zu tun. Ich glaube, dass er irgendwann merken wird, okay, Selbstbewusstsein auszustrahlen ist das eine, aber trotzdem auch ein guter und fairer Gewinner zu sein, ist das andere. Und das wird auch irgendwann belohnt werden von den Medien, genauso wie von den Fans.
Ich finde das echt interessant, bei dem Joe Burrow zu beobachten, der ja in seiner Heimatstadt, in seinem Heimatdorf in Ohio ja schon ein Stadion nach sich benannt bekommen hat. Dann hat es aber eben am College nicht sofort geklappt in Ohio State, wurde da weggeworfen. Dann gab ihm eben LSU diese eine Chance, die hat er genutzt. Das hat man ja auch bei seiner Heisman-Ansprache gemerkt, wie er sich bei seinem Coach da in Tränen bedankt hat. Das waren dann Momente, wo ich dachte, okay, irgendwo hat Joe Burrow doch dieses Bescheidene drin, was ja nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, einige wissen, Joe Burrow kommt aus einem sehr, sehr guten Elternhaus. Und da bin ich wirklich gespannt, wie der sich vielleicht jetzt auch noch neben dem Spielerischen, auch im Menschlichen etwas im Reifeprozess weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, der spannendste Aspekt bei Joe Burrow und den Cincinnati Bengals als Mannschaft insgeheim für die nächsten 10, 15 Jahre. Wir gehen weiter zur zweiten Partie. Am Samstag bleiben in der AFC. Und zwar die Patriots zu Gast bei den Bills. Und Bjarne, ich glaube, wir beide waren ziemlich froh, dass wir unter der Decke im warmen Bett lagen und nicht bei minus 15 bis 20 Grad da im Orchard Park.
Ja, hundertprozentig. Also die Kälte in Buffalo hätte ich mir, ja, die hätte ich mir doch, die brauchte ich nicht unbedingt in dem Moment. Ich habe sie trotzdem ein bisschen gespürt. Ich hatte das Fenster auf in der Nacht und deswegen dachte ich mir, okay, dass da ein bisschen was von der kalten Luft aus Buffalo rübergeweht worden wäre. Aber nein, ich bleibe trotzdem dabei. Ich habe es mir gerne noch mit angeschaut, das Spiel, aber relativ schnell gemerkt, okay, da ist für die Patriots heute nichts zu holen. Die Bills waren so unglaublich stark und die Patriots in der Defense zumindest, ich unterscheide bei denen in der Partie, bei den Patriots so ein bisschen zwischen der Offense und Defense. Auch wenn der Offense nicht alles gut gelaufen ist, finde ich, dass Jones ein, zwei gute Momente hatte, ein, zwei gute Playcalls hatte, das dann einfach manchmal auch nicht funktioniert hat oder auch ihn so ein bisschen seine Receiver im Stich gelassen haben. Aber was ja Josh Allen und Co. mit der Patriots Defense und sozusagen Bill Belichick angestellt haben, das grenzt an, ja, weiß ich nicht. Ich finde das Wort nicht, aber es war zumindest unfassbar. So, und
Ich
deswegen.
glaube, ich kann mir denken, was für ein Wort dir da
Ja,
gerade
ich wollte es jetzt nicht
im Hirn
aussprechen.
lag, deswegen hast du es nicht ausgesprochen.
Ich
Das ist,
wollte es
glaube ich,
nicht
ganz gut so.
aussprechen. Aber ich glaube, ihr könnt euch alle denken, die es hören, was ich damit meine. Zumindest das Endergebnis 47-17 spricht, glaube ich, für sich. Und auch, dass es, ich glaube, 27-3 oder so stand zur Pause. Ja, das sollte allen Beteiligten, die das Spiel nicht gesehen haben, ganz gut aufzeigen, wohin die Reise in Buffalo ging.
Auf jeden Fall, ich glaube, die Familie Belichick, also Bill als Head Coach und Steve als indirekter Defensive Play Caller, die wurden ganz schön bearbeitet in dieser Partie. Die hat das, glaube ich, ziemlich hart getroffen. Was ja komisch war, weil ich persönlich dachte, auch aufgrund der Temperaturen, man hat ja das erste Regular Season Spiel in Buffalo zwischen den beiden diese Saison auch gesehen, wo die Elemente ja durch den Wind eine große Rolle gespielt haben. Da dachte ich mir schon, okay, das könnte wieder in so eine Richtung laufen. Low Scoring Affair, weil die Bills haben die beste Defense der Liga, die Patriots knapp dahinter, auf, glaube ich, Rang 3 gewesen vor diesen Playoffs. Und dann kommt Buffalo raus und spielt sieben kompetitive Drives. Das sind sieben Touchdowns. Der achte Drive ist dann der abgekniete Sieg. Also, das war schon ziemlich heftig und ich fand, Mac Jones muss man wirklich herausheben, weil viele kritisieren ihn ja immer wieder ganz gerne, sagen ja, der geilste Quarterback ist er nicht. Vielleicht ist er auch wie, was man ja lange über Brady gedacht hat, ein Systemspieler, der einfach unter Belichick profitiert. Das will ich gar nicht verneinen. Ich glaube schon, dass ein Rookie sehr davon profitiert, in einem sehr reifen System von einem Bill Belichick zu spielen. Aber diese Defense hat ihn komplett im Stich gelassen und bei Mac Jones hatte ich teilweise das Gefühl, er war der Einzige, der wirklich Bock hatte, diesen Kampf anzunehmen gegen Buffalo, die mit einer riesen Form auch momentan unterwegs sind. Nicht nur wegen dieser guten Partie, sondern auch aufgrund der 4 Siege zum Saisonschluss. Wie hast du es gesehen?
Ja, wie gesagt, ich sehe es so ein bisschen wie du. Also für mich bezeichnet einer der ersten Würfe von Jones, ich glaube, da stand es gerade 7-0, es müsste nach dem ersten Touchdown gewesen sein, wo er aus meiner Sicht einen klasse Wurf in die Endzone packt und dann einfach, aber die Bills Defense, ich weiß gar nicht mehr, wer es in dem Moment war, einfach die Interception fängt, direkt vorm sozusagen einschussbereiten oder eingelaufenen Receiver der Patriots. Und das sind für mich so Sachen, da lief es dann einfach nicht, aber ich fand, dass er sich gewehrt hat, dass man gesehen hat, dass er wollte. Aber all das, was du eben aufgezählt hast, die Bills waren sowas von da, es spricht Bände, wenn du in 7 Drives, aus 7 Drives 7 Touchdowns am Ende machst, keinen einzigen Punt, kein Field Goal Versuch, kein Turnover in dem Spiel. Wahnsinn. Und ich glaube, es gibt ungefähr 50 Rekorde, die ich im Nachschluss, Negativrekorde, die ich im Anschluss gelesen habe, die sozusagen Belichick jetzt durch dieses Spiel alles bekommen hat, in seiner doch ziemlich ruhmreichen Karriere. Es war einfach ein komplett gebrauchter Tag für die Patriots und die Bills. Um das auch nochmal positiv herauszuheben. Josh Allen für mich als Starspieler in der Mitte, aber ist eine Ansage gewesen, eine ziemliche Ansage, ohne dass wir die beiden, ich glaube, niemand hat die Patriots jetzt als wirklich einen Super Bowl-Contender bezeichnet, aber trotzdem musst du die erstmal so packen, auch die hatten richtig gute Phasen in der Regular Season und die so auseinanderzuschrauben und das nochmal mit dieser starken Offense ist ein Argument gewesen, um richtig gespannt zu sein, was bei den Bills in der nächsten Runde so geht.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, in Kansas City, da kommen wir später zu, ist man leicht nervös, was das angehen könnte. Wir machen erstmal weiter, Deckel drauf auf den Samstag, gehen über den Sonntag hin zum Montag, fangen mit den Eagles bei den Buccaneers an und es gab ein Szenario, in dem man hätte sagen können, so gewinnen die Philadelphia Eagles in Tampa Bay und das war über den Lauf. Und der Lauf hat überhaupt nicht funktioniert. Alle guten Läufe von dem Sanders, von dem Boston Scott kamen in der Garbage Time, wo das Ding schon durch war, wo Tampa auch nicht mehr mit voller Leidenschaft gespielt hatte. Interessant bei Tampa vielleicht nicht nur, dass sie weitergekommen sind, sondern die Frage, wie gesund kommen sie weiter? Wir wissen ja, die haben viele Ausfälle. Leonard Fournette nicht gespielt, Chris Godwin sowieso raus. Antonio Brown hat einen ganz anderen Grund, wieso der nicht spielt. Aber es fehlt viel. Und am Anfang hatten wir gesagt, auch in der Offseason, dieses Team wurde dazu aufgestellt, den Titel zu verteidigen. Man hat alle Starter zurückgeholt und noch mehr. Und jetzt haben wir viele Verletzungsausfälle. Wir haben zum Beispiel auch einen Tristan Wirfs, ein Pro Bowler, ein All-Pro, der da auf der Right-Tackle-Position teilweise ausgefallen ist und auch sein Backup hat sich verletzt, der gute Wells. Da fragt man sich schon, wie soll das in der nächsten Runde gegen die Rams, die treffen dann nämlich aufeinander, gehen gegen diesen Super-Pass-Rush. Da bin ich gespannt, wie wir da nächste Woche drüber denken werden. Aber da bin ich sehr gespannt. Glaubst du, die Verletzungs... Ich glaube, über Spiel müssen wir gar nicht groß reden, weil das war ein Blowout, das lohnt sich nicht. Aber wie schätzt du die Gesamtsituation der Buccaneers ein?
Ich sehe es ähnlich wie du. Das große Thema ist die Verletzungsproblematik und die ist durch dieses Spiel nicht weniger, im Gegenteil, sie ist mehr geworden, dass die Eagles in dem Fall auch selbst verschuldet aufgrund von einer einfach nicht guten Performance einfach kein würdiger Gegner in dem Fall waren und die Bucks das geschafft haben. Gute, grundsolide Performance von Brady. Gronkowski, glaube ich, in seinem 15. Touchdown in der Postseason ist dann nur noch Jerry Rice, glaube ich, vor ihm. Also die Jungs sind da, die da sind, haben ihr Playoff-Gesicht gezeigt, aber es sind halt immer weniger, die überhaupt da sind und das könnte zum großen Problem werden und die Rams werden in der nächsten Woche der erste große Meilenstein. Auch da kommen wir gleich nochmal zu, deren Spiel uns genauer anzuschauen und ich bin sehr gespannt und ich befürchte zumindest, dass diese Verletzungsproblematik in dieser Saison den Bucks irgendwann das Bein stellen wird oder Bein stellen kann zumindest.
Sehr spannend. Es war übrigens das erste Spiel, wo Mama Kelsey im Stadion war. Dazu gleich mehr. Jetzt gehen wir vielleicht zum besten Spiel. Nicht nur im Vorhinein, sondern auch im Nachhinein. Vielleicht nicht das Beste, aber das Hitzigste, das Spannendste, das Emotionalste. Die 49ers zu Gast in Dallas bei den Cowboys. Das war die Rivalität der 1990er Jahre. Wir haben viermal in Folge im NFC Championship Game gegeneinander gespielt. Oft mit dem besseren Ende für die Cowboys, die da mit einer Gesamtbilanz von 5-2 in den Playoffs gegen die 49ers angefahren sind, beziehungsweise angetreten sind. Und jetzt verlieren sie mit 23-17, weil sie den Start erstens total verpennen. Diese erste Halbzeit war zum Vergessen. Wir reden über die beste Offensive der Liga, sowohl im Yardage als auch im Scoring. Und sie stehen mit 7 mickrigen Punkten nach 30 Minuten da. Da wird es natürlich schwierig. Und ich fand, die 49ers haben es super gemacht, super rausgekommen. Es gab von Jimmy G nur diesen einen Fehler, das war die Interception, glaube ich. War's? Ja, war eine Interception. Und ansonsten hat er ein super Spiel gemacht. Und glaube, diese Fehleranfälligkeit sowohl im Spielerischen, und jetzt kommen wir zum Wichtigen, Bjarne, auch in der Disziplin, haben das Spiel für die 49ers entschieden. Die Cowboys, das wusste man schon, haben ein Problem, Flaggen zu vermeiden. Auch in diesem Spiel sind unfassbar viele reingeflogen. Das hat die Cowboys so häufig gekillt. Mike McCarthy wurde nicht umsonst so häufig eingebindet und der kann einem ja leid tun. Und dann finde ich auch eine Diskussion Schwachsinn. Ist Mike McCarthy jetzt ein guter Coach oder nicht? Ich weiß nicht. Klar, es ist seine Truppe, er muss die verantworten. Er ist im Endeffekt auch für die Disziplin unter den Spielern verantwortlich, aber da waren Strafen dabei. Da denkst du, okay, das kriegst du doch in der zweiten Footballstunde deines Lebens gelehrt als O-Liner oder sonst was. Und da, finde ich, muss man Mike McCarthy an dieser Stelle einfach mal in Schutz nehmen. Wen ich stattdessen kritisieren möchte, bevor wir über die Partie sprechen, Bjarne, ist Kellen Moore. Alle sagen, ja, ein super junger Offensive Coordinator, aber seit Woche 10, finde ich, fehlt in der Cowboys-Offensive die Klarheit und die Struktur. Es gab Spiele, die waren gut, es gab Spiele, die waren schlecht und es gab Spiele, wo jeder meinte, die waren klasse, wie jetzt zuletzt in der Woche 18 gegen die Eagles, aber das war eine zweite Mannschaft, gegen die sie gespielt haben und deswegen ist Kellen Moore vielleicht overrated. Ist er ein guter Headcoach für die Zukunft? Er ist ja gerade bei vielen Franchises im Gespräch.
Bei vielen Franchises ist er auch sogar ein bisschen als Nachfolger unter anderem von Mike McCarthy im Gespräch und er wurde mir auch ein bisschen zu sehr gehypt, muss ich ehrlich sagen, an dem Wochenende. Du hast es ja auch eben schon angesprochen, denn das war nichts oder gefühlt nichts, was die Dallas Cowboys zumindest in der Offense gegen San Francisco gezeigt haben und ich will trotzdem nicht irgendwie ihn runtermachen. Ich glaube schon, dass sich viele Experten gut auskennen, dass er ein guter Typ ist und ihm die Zukunft gehören kann. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Er wurde mir da so ein bisschen zu groß gesprochen und die ganze Last ein bisschen zu sehr auf die Schultern von Mike McCarthy gepackt. Du hast es ja vorhin ganz schön gesagt, dass du dir das vorstellst, wie ich da nachts liege und die Mischung finden muss aus Football gucken und nebenbei noch die Arbeiten schreiben. In dem Moment, in dem Spiel, habe ich die Arbeiten auch mal sowas von beiseite gelegt und sowas von vergessen. Und trotzdem stand ich in meinem Bett und habe mir an den Kopf gefasst und gedacht, das kann doch nicht sein, wie viele persönliche Strafen die bekommen haben. Ich glaube, am Ende waren es 14 Stück für über 80, ich glaube sogar fast 90 Yards. Wahnsinn. Holding-Strafen, alles, was du eben schon angedeutet hast, was du wissen musst in dem Fall, was dir mal passieren kann in so einem Spiel. Ja, aber nicht 14 Mal. 90 Yards Strafen, Wahnsinn. Und damit haben sich die Cowboys einfach an dem Tag selbst unglaublich schwer gemacht, dass sie am Ende trotzdem, und da kommen wir jetzt ja wahrscheinlich zu dem verrückten Ende irgendwie, dass sie trotzdem die Möglichkeit gehabt hätten, das noch in der Regular Time irgendwie trotzdem auf ihre Seite zu schaukeln, zeigt mir nur, dass der Gegner nach einer unglaublich starken Hälfte die 49ers aus meiner Sicht unglaublich abgebaut haben im zweiten Durchgang, dann mit der Interception und so weiter und so fort die Cowboys nochmal ins Spiel gebracht haben, aber sie hätten es an dem Tag einfach nicht verdient gehabt. Also wer so disziplinlos auftritt, der ist kopflos unterwegs gewesen und ohne Kopf schaffst du es bekanntlich nicht weit in den Playoffs.
Gehe ich mit. Du sprichst das Ende ja schon an, dann machen wir da sofort weiter. Die Cowboys haben trotz dieser schlechten Partie trotzdem noch die Chance und das zeigt, finde ich, auch ihre individuelle Qualität, trotzdem noch die Chance, den Sieg einzufahren. Und dann sind wir wieder bei Kellen Moore, der in Dallas für das Play-Calling in der Offensive verantwortlich ist. Klar, Mike McCarthy hat den Spielzug auch abgesegnet. Das hat er im Nachhinein auch alles dann auf sich genommen und meinte, oh, das war der richtige Call an sich. Dak Prescott läuft mit 14 Sekunden ein Quarterback-Draw über die Mitte des Feldes ohne einen Timeout zur Verfügung. Dann, also du warst ja schon in der Reichweite, um einfach mal einen in Richtung Endzone zu feuern, um diesen Versuch überhaupt zu haben, diesen Ausgleich zu erzielen und per Extrapunkt die Führung zu übernehmen. Aber sie laufen und dann, das finde ich dann peinlich von den Dallas Cowboys, dass sie sich dann so schlecht in der Verliererrolle zeigen. Dak Prescott rutscht, gibt den Ball an seinen Center weiter, der Center legt den Ball hin, klar, ist ein Reflex, muss er machen. Der Schiedsrichter, muss man überhaupt keine Witze drüber machen, der hat sich da wirklich an abgelaufen. Der hat alles probiert, um da so schnell wie möglich den Ball an den richtigen Spot zu legen, das muss er als Offizieller machen, aber die Zeit war abgelaufen. Dann werden die Schiedsrichter, nachdem sie das Urteil fällen, End of Regulation, mit Sachen Müll beschmissen, was ich nicht gut finde, und dass Dak Prescott in einem Interview nachher noch sagt, vollkommen richtig.
Ja, was soll ich dir dazu noch sagen? Also fangen wir vielleicht mal so an, aus Sicht der Cowboys, es sieht natürlich unglaublich Panne aus, wie das alles so passiert am Ende, dass der Schiri noch den Center umläuft und Dak Prescott umläuft und alles, und dann können sie den Ball irgendwie nicht rechtzeitig eine Sekunde vorher spiken, sondern es ist halt mit abgelaufener Uhr. Aber genau wie du es gesagt hast, das ist das Problem war vorher. Und zwar, dass du mit 14 Sekunden auf der Uhr dich nicht getraut hast. Du hättest eigentlich die Möglichkeit gehabt, aus meiner Sicht sogar zwei Dinger in die Endzone zu werfen. Einen zu versuchen, ob der ankommt oder nicht. Und dann ganz zum Schluss sonst mal den Hail Mary rauszuhauen. Und das hast du nicht getan. Du wolltest den Lauf machen, den er ja auch gut macht. So ist es nicht. Aber dann musst du dir bewusst sein, ohne dass du noch einen Timeout hast, dass es am Ende schwierig wird. Und dann passiert halt diese kuriose Szene, wo du irgendwie umgelaufen wirst. Aber das ist am Ende nicht das Problem aus Sicht der Cowboys gewesen, sondern das Problem war, dass du es vorher einfach schon vergeigt hast, den richtigen Spielzug anzuzeigen und zu machen. Und für mich fängt das ja schon vorher sogar noch an. Also diese ganzen Situationen, wo du dann ins Verkackt, wo dann aber plötzlich das Special Team nochmal den besonderen Move raushaut und der Panther nicht puntet, sondern einfach ein Quarterback-mäßig dann irgendwie noch einen Ball rauswirft und du dann nicht das Special Team vom Platz bekommst und dann einfach so lange brauchst und so viel Zeit einsparst, weil das Special Team nicht runterkommt und all das. Und da dachte ich mir, das kann doch nicht euer Ernst sein, weil, wie gesagt, die 49ers haben eine wahnsinnig gute erste Hälfte gespielt, haben auch im zweiten Durchgang diese 5 Minuten, wo sie zuerst einen guten Pass-Rush machen, dann die Interception fangen und dann Debo Samuel mal wieder Debo Samuel-Sachen macht. Und trotzdem lassen sie die Cowboys leben. Und die Cowboys nutzen es wirklich überhaupt nicht aus. Also was da für Kuriositäten in den letzten 5 Minuten unterwegs sind. Auch dieses ganze Ball zurechtrücken, von wo Debo Samuel eigentlich das Spiel schon zu Ende macht. Und dann plötzlich doch nochmal, dass alles sich angeschaut wird. Also ich stand in meinem Bett und dachte, das darf doch jetzt gar nicht wahr sein.
Es war verrückt, aber unterm Strich die Dallas Cowboys durch ihr eigenes Verschulden verdient rausgeflogen. Soll die Leistung der 49ers aber gar nicht lindern, die aber jetzt so ein paar Fragezeichen haben in dieser Woche. Fred Warner war angeschlagen, konnte dann teils zumindest zum Feiern, zum Jubeln aufs Feld zurückkehren. Jimmy G ist wohl auch mit einer leichten Blessur zumindest aus diesem Spiel herausgegangen. Da meinte der Coach Kyle Shanahan, aber das wird der Dienstag alles entscheiden, ob sie da gut im Training mitmachen können oder ob wir wirklich bangen müssen um diese beiden Spieler. Ich glaube, ohne Jimmy G wird es schwierig. Trey Lance ist noch nicht so weit, um in den Playoffs zu performen. Ich glaube, damit fällt sehr viel, wie weit es für die 49ers gehen kann. Vielleicht noch ein letzter Punkt zu der Partie. Das finde ich cool, hat mit Sport vielleicht jetzt indirekt nur was zu tun. Aber es war auch wieder Nickelodeon am Start. Das haben sie ja schon seit letztem Jahr in den Playoffs gemacht. Ich persönlich finde es eine klasse Variante und eine Idee, den Sport schon an die jungen Fans weiterzugeben. Und da freue ich mich schon auf die nächsten Jahre, wo das hoffentlich weitergemacht wird. Ich glaube, das muss man gar nicht groß diskutieren. Einfach nur ein cooler Einfall, den sie da hatten.
Dass dir das gefällt, das dachte ich mir in dem Moment schon. Ich habe es gesehen, ich habe SpongeBob da rumtanzen sehen zwischen den Torschlangen, ja. Und dachte mir, da wird Ferdi von Stolzmann jetzt zu Hause aber nochmal die ganzen Kindheitserinnerungen hochkramen.
Oder sie können auch meine Facecam dahin ballern, weil mein Gesicht hat vom Verlauf den ähnlichen, wenn ein Field Goal gut ist, muss ich sagen. Dann kommt bei mir auch das ganz breite Grinsen raus. Wir machen weiter mit dem Sunday-Night-Spiel und wahrscheinlich dem letzten von Ben Roethlisberger in seiner Karriere, die Steelers zu Gast bei den Chiefs. Es war ja klar, man hat die Partie in der Regular Season vor wenigen Wochen gesehen. Es kann doch nur einen Sieger geben. Und trotzdem endet dieses erste Viertel für die Chiefs ohne Punkte. Und dann kommt es auch noch so weit, dass TJ Watt tatsächlich einen Touchdown scored und plötzlich steht es 7-0 für die Steelers, wo ich dann kurz dachte, wartet mal ein Stück. Wir haben die Playoffs, es kann so viel passieren und es ist auf einmal tatsächlich das Szenario, dass Patrick Mahomes bei den ersten 3 Drives gar nichts hinbekommt und jetzt scored auch noch die Pittsburgh Defense. Aber ich wurde dann recht schnell gebremst, weil dieser Score hat dann die Chiefs erst so richtig angestachelt, die danach richtig loslegen. Patrick Mahomes mit über 400 Passing Yards, so viele wie noch nie ein Quarterback der Chiefs in der Postseason überhaupt. Also auch das muss man nicht unerwähnt lassen. Ich glaube auch 5 Touchdowns geworfen. Eine sehr, sehr gute Leistung dann in den letzten 3 Vierteln von Patrick Mahomes. Bjarne, vielleicht, wie sah es bei dir aus, wenn du das gesehen hattest? Dachtest du auch kurzer Zeit, hier steht 7-0 und die Chiefs haben wirklich Probleme?
Wir waren ja bei dem Spiel doch schon relativ weit fortgeschritten in den Morgenstunden mittlerweile. Und ich habe mir auch es bis zur Halbzeit angeguckt und war ähnlich wie du, dass ich nach TJ Watts Touchdown dachte, eieiei, okay, vielleicht könnte jetzt hier doch noch was Richtiges passieren. Und dann, als es dann doch zum Ende des zweiten Viertels mit 21-7 in die Pause ging, dann war für mich auch Pause erstmal für den Kopf angesagt. Da habe ich mich dann hingelegt und dachte mir, das wird wohl doch seinen gewohnten Gang gehen, was es ja am Ende ja auch passiert ist. Ich glaube sogar Mahomes neben seinen über 400 Yards, du hast es eben schon angesprochen, 5 Touchdowns. Ich glaube damit erst der erste oder zweite Spieler, der überhaupt zweimal 5 Touchdowns in den Playoffs macht. Also auch da wieder mit wahnsinnigen Rekorden. Und die Steelers es war nicht damit zu rechnen, dass sie unglaublich der Contender an dem Abend werden. Und das waren sie vielleicht so ein bisschen mehr als ein Viertel und den Rest auch nicht. Ich fand es ganz schön, dass zum Schluss zumindest Big Ben, der ja, auch ein bisschen schwerfällig in die Partie gekommen ist, sagen wir mal, noch zwei Touchdowns werfen durfte, auch nochmal, glaube ich, sich verabschiedet hat mit einem relativ guten Wurf durch die Mitte, dass nicht das Gefühl irgendwie war, okay, der hat da gar nichts mehr hinbekommen, aber es war von vornherein klar, das Spiel, die Vergangenheit gegen die Zukunft oder Gegenwart eher gesagt, und genauso ist es am Ende im Score auch abzulesen.
Auf jeden Fall, du sagst, gewohnte Dinge waren dann angesagt in der zweiten Halbzeit. Die Chiefs Offense lief heiß, hat so viel gescored, dass sogar das Feuerwerk im Arrowhead ausgegangen ist, beziehungsweise leer war. Da konnten sie eben nicht mehr dementsprechend groß feiern, aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr guter Sieg der Chiefs, die auch damit so ein bisschen ihren Status als zumindest Geheimfavorit in der AFC unterstreichen, weil sie eben nicht die Eins sind, aber trotzdem sehr, sehr gut unterwegs sind. Wir kommen zum letzten Wildcard-Spiel, die Cardinals
Wolltest
gegen
du
die
da jetzt
Rams, auch
nicht
da
nochmal
können
Mama
wir.
Kelce ins Spiel bringen, oder was? Wenn du sie vorhin schon gesagt hattest, Mama Kelce,
Stimmt.
das hat
Gut,
ja
dass du sagst,
zumindest
Mama
auch ihren
Kelce.
Sohn bei Kansas nochmal richtig gut performen sehen. Ich glaube, über 100 Receiving Yards, dazu ein Touchdown gefangen und geworfen. Ich glaube, das passiert auch nicht so häufig im Hause Kelce. Eine
Das
Geschichte
passiert nicht
wert.
nur im Hause Kelce selten, das ist tatsächlich Premiere in der NFL gewesen. Und gut, dass du sagst, ja, Mama Kelce ging viral am Wochenende und ich weiß immer noch nicht, wie sie es genau geschafft hat, aber sie hat tatsächlich die Partie Eagles Bucks in Tampa geguckt, ist dann rübergeflogen nach Missouri. Und hat sich Steelers Chiefs geguckt, na, also reingezogen. Natürlich gibt es da eine leichte Zeitverschiebung von einer Stunde, glaube ich, ungefähr. Das hilft dir natürlich, aber trotzdem muss ich sagen, mega Leistung, dass du da überall so schnell durchkommst und die Kontrollen mit Corona und allem. Ziemlich starker Auftritt und am Ende hat sich es ja dann auch immerhin noch für Travis gelohnt, dass sie am Start war. Jason Kelce und seine Eagles, wie gesagt, sang- und klanglos rausgewürfelt
Ich sag
worden
mal,
von den Bucks.
alle Freunde der Nachhaltigkeit kotzen jetzt am Strahl. Aber sonst würde ich sagen, alle Freunde, die das mit den familiären Zusammenfügungen so gut halten und sagen, pass auf, es ist doch wunderschön, wenn ein Sohn in den Playoffs spielt und seine Mama im Stadion sitzt. Ich glaube, die jubeln und die wissen das auch zu schätzen, dass das eigentlich eine wirklich schöne Geschichte ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich bringe da jetzt keinen Kommentar zu, weil ich habe dann immer so eine Begründung, wo dann die ganzen dann doch sehr engagierten Umweltfreunde dann immer dieses Argument bringen, ah, wenn das jeder so macht, dann haben wir das Problem gar nicht. Deswegen gehen wir einfach weiter zu den Cardinals und zu den Rams. Die letzte Partie, auch da können wir das Sportliche wirklich kurz halten. Die Cardinals lagen schon zur Pause, was war es, 21-0 hinten, also sind gar nicht erst aufgewacht. Tiefpunkt Kyler Murrays Pick 6 in der eigenen Endzone. Also das ist schon ziemlich heftig gewesen. Cliff Kingsbury hat ja noch vor der Partie gesagt, Murray ist fertig, der ist bereit, der wird sein bestes Spiel der Karriere zeigen. Ich glaube, das genaue Gegenteil war dann vielmehr der Fall. Diese 21-0 Führung habe ich heute gelesen, tatsächlich interessant, die höchste Halbzeitführung für die Rams in einem Playoff-Spiel. Das war auch erst das zweite Mal, dass sie mit 15 oder mehr Punkten führen nach der ersten Halbzeit. Bjarne, kleine tricky Frage zum Schätzen. Wer war denn wohl der erste Gegner, gegen den eine so hohe 15-Plus-Punkte-Führung zur Halbzeit in den Playoffs gelang?
Für die Rams jetzt oder allgemein?
Für die Rams.
Och. Ja, kann ich jetzt ja Weltklasse zwischen 31 Teams mal ein bisschen auswählen. Du hast ja gesagt, eine kleine Schätzfrage. Ich gehe mit meinem ersten Gefühl, ich sage die Vikings.
Ja, da sieht man, Björn ist ein Freund von um die Ecke denken und dabei ist manchmal gerade ausdenken doch das Leichteste. Die Lösung liegt schon praktisch auf dem Scoreboard. Das waren die Cardinals. Allerdings waren die damals noch in St. Louis. Also die Franchise an sich dieselbe, aber die Stadt halt nicht mehr. Trotzdem blöd, dass es so gelaufen ist. Die Cardinals, das war ja auch abzuschätzen, hinten raus nur noch ein bestenfalls mittelmäßiges Team hatten diesen super Saisonstart, aber danach kam halt die Verletzung und auch interessant, Kyler Murray hat große Probleme. Ohne DeAndre Hopkins, der natürlich auch gefehlt hat. Ich habe vor der Partie gelesen, Murrays Passer-Rating geht um 12 Punkte nach unten, wenn Hopkins nicht mitspielt. Und dementsprechend war das keine gute Leistung. Sein Rating will ich jetzt gar nicht ausgraben. Das war sicherlich im zweistelligen Bereich und das auch eher im niedrigeren. Deswegen 11 zu 34, die Rams sind weiter und haben die Chance auf den Super Bowl dahorn. Also vielleicht entwickelt sich da ein Trend. Die Bucks haben es vorgemacht, wie es geht. Allerdings durften die Rams jetzt auch schon davor zu Hause ran. Jetzt interessant, Bjarne, 35 Minuten NFL, lass uns das zu Ende bringen, vielleicht noch mit den Predictions. Das können wir jetzt machen, haben wir für die Wildcard-Runde nicht gemacht. Jetzt haben wir alle Teams, die dann involviert sind.
Jo.
Wir haben Bengals gegen Titans, dein erster Take, einfach so aus dem Bauch heraus.
Titans durch die Rückkehr von Derrick Henry.
Dann haben wir in der AFC die zweite Partie, Bills bei den Chiefs, das Rematch vom last oder letztjährigen AFC Championship Game.
Boah, ganz, ganz enges Ding für mich mit das Highlight von der nächsten Woche. aus dem Bauch sage ich, die Bills werden es machen.
Okay, dann haben wir in der NFC die Bucks gegen die Rams. Auch sehr heißes Ding, wenn du mich fragst.
Für mich das zweite mega heiße Ding. Und du hast es hier eben schon angesprochen, es winkt am Ende vielleicht der Super Bowl dahorn. Und was wäre nicht passender, als den letztjährigen Super Bowl-Sieger, der das bei sich zu Hause gemacht hat, rauszuwerfen, um das am Ende zu erlangen. Ich bewundere Tom Brady für seine Sachen. Ich glaube aber, es wird dieses Jahr für ihn in der Divisional Round Schluss sein. Die Rams werden es machen.
Und dann haben wir noch 49ers im Lambeau bei den Packers.
Jo, und ich glaube, da hast du schon eben das entscheidende Kriterium angesprochen, das Lambeau Field. Und ich glaube, die Packers werden sich's nicht nehmen lassen. Ich bin sehr gespannt, wie sie jetzt aus dieser einen Bye-Week sozusagen rauskommen werden. Die 49ers für mich, obwohl sie am Ende es komisch gespielt haben gegen die Cowboys, trotzdem mit einem guten Auftritt. Und sie werden es den Packers auch schwer machen. Aber Green Bay und Aaron Rodgers wird nicht aufgehalten werden, zumindest nicht in dieser Runde. Jetzt bin ich natürlich aber auch gespannt, ob du da irgendwo sagst, Bjarne, was denkst du da schon wieder so sehr um die Ecke? Oder ob du da den gleichen Gedanken fortfährst?
Nee, tatsächlich habe ich ähnliche Gedanken. Ich finde nur diesen Aspekt, den du gebracht hast mit Lambeau, Frozen Tundra. Klar, das ist jetzt in dieser Jahreszeit kalt und die Jungs aus San Francisco kommen aus Kalifornien, einem Staat, wo es dann doch eher warm ist. Aber dieses Argument mit dem Wetter und den Elementen wird so häufig gebracht. Und auch letztes Jahr hieß es, diese NFC Championship läuft durchs Lambeau. Ist ja auch im Endeffekt, aber da hat eine Mannschaft aus Florida gewonnen. Klar, Tom Brady kennt das, aber Garoppolo war auch in New England lange. Und deswegen glaube ich, dieser Wetteraspekt kommt mir manchmal zu hoch. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, aufgrund des Wetters unter anderem machen es die Packers. Ich glaube, auch die Packers machen es in einem ziemlich engen Spiel. Ich muss vorweg sagen, alle Partien haben für mich schon fast 50-50 Charakter. Ich würde sagen, aber die Bucks schlagen die Rams. Ich glaube, Tom Bradys Erfahrung setzt sich dann doch nochmal durch. Wird aber auch interessant zu sehen sein, mit welcher Offensive Line er halt spielen kann. Ich glaube, da wird diese Partie entschieden werden. In der AFC sage ich, die Bills gegen die Chiefs und die Bengals gewinnen gegen die Titans. So, sage ich jetzt einfach mal so als kleiner Kick so. Irgendwie, ich glaube, diesen Bengals, allen Teams mutig ist, wirklich zu in den Super Bowl einzuziehen und den zu gewinnen. Deswegen, ich glaube, ab jetzt sollten wir keine Blowout-Siege mehr haben. Und damit, Bjarne, gehen wir rüber in die NBA.
Vollkommen richtig. Gutes Schlusswort, glaube ich, mit einer pickepackevollen NFL-Session. Und deswegen wollen wir die NBA heute ein bisschen auf ein Team kürzen. Und das heißt aber nicht, dass deswegen die Nachrichten dort nicht newswürdig wären. Denn, Ferdi, es geht um die Brooklyn Nets. Und dort ist ja gefühlt eigentlich alles newswürdig, was irgendwie rund um Brooklyn passiert. Jetzt allerdings eher im negativen Sinne, denn Kevin Durant ist verletzt. Mit einer Knieverletzung wird der 33-Jährige wahrscheinlich, es wird jetzt gerade noch so ein bisschen vermutet, zwischen 4 und 6 Wochen ausfallen. Ferdi, was bedeutet das erstmal für die Nets, diese ja doch etwas schwerere Verletzung für Durant?
Viel bedeutet das. Also ich glaube sehr viel. Durant spielt eine überragende Saison. Und gerade auch durch dieses Fragezeichen hinter Kyrie Irving, der ja vermehrt jetzt auswärts zum Einsatz kommen darf, aber halt in der Heimat immer noch nicht. Jetzt haben sie erstmal ein paar Road Games, heißt Irving kann vielleicht Durant so ein bisschen diesen Ausfall kompensieren, aber ich glaube Durant, da muss man ja kein Experte oder nicht im Thema drin sein, dass wenn ein Kevin Durant dir in der Mannschaft fehlt, dann ist es erstmal ein großer Verlust. Und ich finde auch, das hat man jetzt heute Nacht gegen die Cavaliers gesehen, die ja mit Verletzungen ganz gut auskommen, die haben die Nets geschlagen. Irving war dabei, hat auch gut gespielt mit über 20 Punkten, auch Harden über 20 Punkten, aber dahinter, da wird es dann verdammt dünn bei den Brooklyn Nets und deswegen glaube ich, dass ihnen Durant richtig fehlen wird.
Du sprichst gerade schon mehrere Punkte an. Heute Nacht war, oder gestern eher gesagt, war der Martin Luther King Day in den USA. Einige Partien beziehungsweise den ganzen Tag NBA pur da gewesen, unter anderem auch die Nets, die wie gesagt gegen Cleveland verloren haben. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, Kyrie Irving, auch das wurde bisher in diesem Podcast noch nicht thematisiert, er ist zurück, zumindest erstmal in allen Spielen, die nicht in New York stattfinden. Da darf er auswärts dabei sein, ist jetzt, glaube ich, sein drittes Spiel gewesen gegen Cleveland und auch dort jetzt wirklich, auch das hast du eben schon angesprochen, ziemlich gut performt. Ich glaube, am Ende lag er bei um die 20 oder 22 Zähler, also richtig gute Performance von Irving. Wie bezeichnend ist das für dich, dass jetzt, glaube ich, der Ausfall von KD, dass immer noch dieses Traumduo in Anführungszeichen, Harden, Irving, Durant, ich glaube, sie haben jetzt von 113 möglichen Partien um die 20 zusammen absolviert. Wie bezeichnend ist das für dich, ja, diese Verletzungsthematik rund um Brooklyn?
Na, ist ja schon natürlich heftig. Also sie haben sich das ganz schön aufskizziert in der Planung im Büro, aber wenn die Jungs halt nie zusammenspielen können, weil sie verletzt sind oder eben nicht geimpft sind, dann ist es schon echt bitter und ist natürlich dann auch irgendwie Zufall. Also du kannst ja nicht steuern, wann einer verletzt ist, ob sich einer impfen lassen möchte oder ob das dann in dem Staat erlaubt ist. Da hast du ja als Franchise überhaupt keine Macht drüber. Ist natürlich einfach nur bitter. Trotzdem sind die Nets ja in einer sehr guten Position, was diese Qualität alleine des Kaders ja zeigt, auch gerade die Spitze des Kaders zeigt. Und vielleicht bislang Glück für die Ausgeglichenheit in der gesamten NBA, dass es eben noch nicht so häufig zu diesem Star-Triple kam.
Ich wollte gerade sagen, also müssen wir uns eigentlich mal vorstellen, die Nets stehen trotzdem, ich glaube, mit einem Score von ungefähr 27-15 auf Platz 2 oder 3 hinter den Bulls. Und ich glaube, Miami hat jetzt die Chance, über Nacht dann noch vorbeizuziehen.
Ich glaube sogar drei. Sie
Ja.
sind sogar abgerutscht durch die Niederlage gegen die
Ich
Cavs.
glaube, gerade sagen, ich glaube, Miami ist noch dran vorbeigegangen, die Heat. Und natürlich an 1 thronen die Bulls, auch wenn die diese Nacht verloren haben. Deswegen die Frage an dich, es fehlt ja jetzt nicht nur Durant, in den nächsten Wochen ist es unter anderem Starting Center Nick Claxton. Auch sein Backup LaMarcus Aldridge, Joe Harris ist verletzt. Wie gesagt, Irving nur in Auswärtspartien, auch wenn es jetzt ein bisschen on the road sozusagen geht. Und es sind halt Miami, die jetzt schon dran vorbei sind. Milwaukee ist in den Startlöchern. Philadelphia ist auch nicht ganz weit weg. Auch Cleveland, gegen die sie jetzt verloren haben, droht den Nets so ein bisschen das Schicksal, dass sie in ja vielleicht 6 Wochen, wenn KD wieder auf dem Parkett ist, den Verfolgern sozusagen oder den Mannschaften hinterherlaufen müssen.
Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn, dann ist das große Problem Miami. Weil wenn man sich umschaut, ganz konstant sind ja die anderen Franchises auch nicht. Und man hat immer darüber geredet, okay, dann ist es halt Chicago. Aber Chicago hat seinerseits ganz große Probleme mit den Ausfällen. Allein jetzt gerade sind Caruso, Ball und Levine
Hat
raus.
man leicht
Und man
gemerkt.
merkt in den letzten Partien, das ist dann nicht mehr so berauschend. Und dann sind es eben dann doch die Bulls der vergangenen Jahre. Auch wenn DeMar DeRozan immer wieder seine Momente einstreuen kann. Die Bucks verlieren heute Nacht gegen Atlanta. Klar, ist immer nur ein Spiel, aber jetzt nach 3 Monaten NBA-Saison fehlt im Großen und Ganzen bei so vielen Teams die Konstanz, sowohl im Kader, wie es bei den Nets dann manchmal der Fall ist, oder auch einfach auf dem Parkett, wie es bei den Celtics der Fall ist, bei den 76ers und auch bei den Bucks der Fall ist, weil diese Mannschaften kämpfen gerade um Plätze erstens im Play-in-Turnier und dann auch Milwaukee um ein Auswärtsspiel sozusagen in den Playoffs, also ohne Heimrecht. Da hat man sich schon mehr erwartet. Deswegen glaube ich nicht, dass jetzt in diesen 6 Wochen auf einmal es Schnips macht und alle besseren Basketball spielen, nur die Brooklyn Nets nicht. Miami sehe ich dann ein bisschen anders, weil die relativ fit sind und guten Basketball spielen. Ich glaube, die könnten in 6 Wochen dann die Nummer 1 sein.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie lange erstmal überhaupt der Ausfall von KD dauern wird. Das ist ja jetzt noch nicht, das sind erstmal nur Schätzungen, dass es so zwischen 4 und 6 Wochen sehr wahrscheinlich mit seiner Knieverletzung draußen ist. Deswegen meine letzte Frage an dich dann nochmal. Wir haben vor 2 oder 3 Wochen über mögliche MVP-Kandidaten gesprochen und da kamen wir natürlich um Kevin Durant nicht herum, denn er hat einfach bisher, auch das hast du schon angedeutet, eine richtig starke Saison gespielt. Er war so ein bisschen neben einem Steph Curry, vielleicht auch neben einem Giannis, der Top-Favorit dieses Jahr. Welchen Einfluss hat dieser erneute Ausfall von ihm sozusagen auf das MVP-Rennen beziehungsweise auf seine Ambitionen darauf, deiner Meinung nach?
Jetzt im ersten Moment, je nachdem wie lange es dauern wird, glaube ich, wird er nach seiner Verletzungspause nicht die Nummer 1 im Rennen sein. Ich glaube, dann kann Giannis schon vorbeiziehen. Steph Curry habe ich momentan gar nicht mehr auf dem Zettel, weil der dann doch zu viele Spiele nicht performt. Dann sind natürlich ab und zu diese Highlight-Dinger dabei, wo du sagst, okay, und dann macht er ja auch auf sich aufmerksam. Das geht dann viral, wenn er mal wieder 40 Punkte spielt. Aber diese Spiele, wo er dann halt nur 17 macht mit einer schlechten Wurfquote auch von außen, die kommen dann eben halt nicht so hoch. Und das ist dann das Problem. Ich glaube, Curry ist momentan raus. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, du weißt ja nie, ob sich ein Giannis vielleicht mal verletzt oder ein Spiel aussetzt oder keine Ahnung. Da so eine Momentaufnahme abzugeben, ist natürlich nicht immer leicht. Ich glaube, die Verletzung wird Durant erstmal zurückwerfen, auch wenn er für mich momentan der Favorit auf den Titel ist. Aber für mich ist ein wertvoller Spieler und dann auch doch der wertvollste Spieler, ein gesunder Spieler, der spielen kann. Durant ist es momentan leider nicht. Deswegen ist das mit einer längeren Ausfallzeit dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr.
So sehe ich es auch. Ist trotzdem irgendwie, oder es wäre schade, wenn ein Spieler des Formats Kevin Durant am Ende seiner illustren Karriere, auch wenn persönliche oder individuelle Awards nicht alles sind, auch das hast du eben schon gesagt, Es kommt am Ende natürlich auch darauf an, dass wenn er wieder zurückkommt, was für einen Einfluss hat er dann als gesunder Spieler auf den Rest der Saison der Nets. Und ich glaube, da nimmt ein Durant deutlich lieber am Ende die NBA-Trophäe entgegen als den MVP-Award. Aber dass so jemand in Anführungszeichen nur einmal, vielleicht 2014, glaube ich, war es, den MVP-Award bisher entgegennehmen durfte und unter anderem ja durch schwere Verletzungen durch seinen Achillessehnenriss so ein, zwei Saisons auch gefehlt hat, ist natürlich irgendwie, zumindest ich als Basketballfan sage, das tut mir individuell im Herzen weh, aber trotzdem glaube ich, wird Kevin Durant stärker davon zurückkommen. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, werden es für euch weiterhin berichten und wollen damit es eigentlich auch für heute schon gut sein lassen in der NBA, denn wir haben noch zum Schluss kurze News in der NHL und in der MLB für euch. Da wollen wir in der NHL anfangen, Ferdi, und zwar mit einer Nachricht, die ich gelesen habe, dass Moritz Seider als einer der ja, möglichen Kandidaten für den Rookie of the Year Award oder beziehungsweise für die Calder Trophy, wie es in der NHL übergeben wird, gilt. Er hat jetzt, glaube ich, am Montag war es, gegen die Buffalo Sabres mal wieder einen Assist aufgelegt. Das sind jetzt schon 22 Torvorlagen für ihn. Nochmal zur Erinnerung, er ist normalerweise Verteidiger, auch wenn das zwar im Eishockey so ein bisschen nicht alles aussagt, aber 22 Torvorlagen. Sein Teamkollege Lucas Raymond, der als Angreifer unterwegs ist, steht bei 21 Assists. Auch er steht sozusagen für die Calder Trophy mit, unter anderem als Favorit da. Wie groß schätzt du die Chance von Seider, am Ende diesen Award einzusacken?
Gar nicht gering, gar nicht gering. Ich finde, er bringt konstant über diese Saison richtig gute Leistungen. Er wurde ja auch schon mit dem Rookie des Monats ausgezeichnet. Ich glaube, im November kann es sein. Den Monat habe ich nicht mehr ganz genau drauf, aber er hat ja auf jeden Fall diese Auszeichnung bekommen. Was, und wenn du diese Auszeichnung bekommst, dann ist das ja so ein erster Indiz dafür, dass da was gehen könnte. Und er bringt seitdem ja auch weiter gute Leistungen. Er ist, wie du gesagt hast, eigentlich Defensivspieler. Heißt, seine Aufgabe sollte ja primär darauf liegen, einen guten Spielaufbau zu geben. Klar, dann kannst du auch mal über den zweiten Pass, sag ich mal, diesen Assist-Punkt noch einheimsen. Das macht er ja auch häufiger, aber er hat auch viele direkte Assists, glaube ich. Und, oder was heißt, glaube ich, aber sage ich jetzt und weiß ich auch. Aber das sind gute Zeichen dafür. Und ich glaube, Moritz Seider spielt eine sehr gute Saison, die viele jetzt in der Konstanz nicht erwartet hätten. Und wenn man sich die Rookie-Klasse anschaut in der NHL, da gibt es da eigentlich kaum Leute, die mit seiner guten Scorer-Bilanz mithalten können.
Vollkommen richtig. Also wie gesagt, Raymond habe ich eben schon erwähnt, auch ein Trevor Zegras von den Anaheim Ducks sind so Favoriten, sagen wir mal, auf diese doch prestigeträchtige Auszeichnung. Die Calder Trophy. Jemand, der die Calder Trophy nicht mehr gewinnen wird, aber trotzdem etwas Schönes sozusagen erlebt hat, war Tim Stützle. Auch da will ich noch ganz, ganz kurz mit dir drüber sprechen. Der ist nämlich 20 geworden und durfte Punkt an seinem 20. Geburtstag niemand anderen als Leon Dreiseite schlagen. Auf der gegenüberliegenden Seite mit 6-4 haben die Ottawa Senators gegen die Edmonton Oilers gewonnen. Oilers mit der 6. Niederlage in Folge. Also eine Truppe, aus der ich mittlerweile nicht mehr schlau wäre, aber ich glaube, da sprechen wir nochmal lieber in einer anderen Woche ganz ausführlich drüber. Wie gesagt, einfach nur kurz die News. Tim Stützle mittlerweile auch 20 Jahre alt. Durfte sogar ein Tor vorbereiten beim 6-4 Erfolg, genauso wie es auf der anderen Seite Dreiseite allerdings auch gemacht hat. Aber zum Schluss die besseren Karten für die Senators. Meine letzte Nachricht, oder die letzte Nachricht, die ich mit dir besprechen möchte, der NHL, ist ein erneutes Debüt, nachdem wir JJ Peterka schon vor ein paar Wochen hatten, aufgrund dieser ganzen Corona-Problematik, durfte ein neuer deutscher Spieler in der NHL debütieren. 19 Jahre ist er alt, Lukas Reichel, kam für seine Chicago Blackhawks gegen die Montreal Canadiens zum Einsatz, sogar wieder fast 16 Minuten Einsatzzeit, richtig viel. Es hat natürlich damit zu tun, dass er vom Entwicklungsteam sozusagen von den Chicago Blackhawks dazugeholt wurde, weil der Kader aufgebläht werden darf, halt aufgrund dieser vielen Corona-Problematiken. Aber ich glaube, genauso wie wir es beide, Ferdi, vor mittlerweile 3 Wochen bei JJ Peterka gesagt haben, einfach nur stark oder einfach nur ein mega Erlebnis, glaube ich, für Lukas, dass er da jetzt die Chance bekommt, NHL-Luft zu schnuppern.
Auf jeden Fall hat er sich ja auch mit sehr guten Leistungen in der American Hockey League, dem Farm-System der NHL, verdient. Deswegen sicherlich cool für ihn. Ist er noch im aktiven Kader jetzt, wo die ganzen oder viele Ausfälle zurückgekehrt sind, weißt du das?
Er hat tatsächlich nochmal am Montag, glaube ich, oder am Sonntag hat er nochmal gespielt. 15 Minuten stand er auf dem Eis beim 3-0-Erfolg gegen die Anaheim Ducks. Also er hat jetzt schon seinen zweiten Einsatz. Ich glaube, Montag war es. Gestern dürfte er da das gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den nächsten Partien aussehen wird, aber er ist zumindest erstmal da geblieben, ja.
Okay. Auf jeden Fall finde ich, er hat die Chance ja auch genutzt. Wir hatten da ja schon bei Peterka drüber gesprochen. 16 Minuten Das ist ja schon fast ein Drittel der gesamten Spielzeit und die kriegt nicht jeder. Also da muss man schon, glaube ich, sich als junger Spieler, gerade in so einer Phase, wo du dann die Leute gebraucht werden, erstens hungrig zeigen, motiviert zeigen und auch teamfähig zeigen. Und ich glaube, das macht Raichel auch aus, der ein sehr guter Spieler ist, der auch in der AHL einige Assists neben seinen Toren gesammelt hat. Deswegen finde ich es cool, auch gerade bei den Blackhawks, er durfte ja in derselben Sturmreihe spielen wie ein Patrick Kane. Absolute Legende bei den Blackhawks, deswegen sehr, sehr coole Erfahrung unterm Strich.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, besonders so einen Moment neben einem Patrick Kane zu spielen oder alleine einfach nur schon mit dem zu trainieren, sind immer so Sachen, die einem, glaube ich, weiterhelfen als junger Eishockeyspieler. Das hoffen wir zumindest sehr für ihn, dass er vielleicht nach der besonders schönen Nachricht über Moritz Seider der Nächste werden kann, der in der NHL aus deutscher Sicht sozusagen Hoffnung schürt und für Furore sorgt. Und damit wollen wir es mit der NHL für heute auch schon wieder lassen. Ich glaube, genug positive Nachrichten aus der größten Eishockey-Liga der Welt. Und damit gehen wir zur größten, ich weiß gar nicht, zur größten, würde ich mal sagen, Baseball-Liga der Welt, damit Ferdi uns nochmal auf den neuesten Stand bringen kann.
Ja, richtig, Bjarne ist die größte, auch wenn Japan immer mehr pusht da, was das Baseball angeht. Aber ich habe auch positive Nachrichten für alle, die interessiert an der MLB sind. Und zwar, wir wissen ja, Lockout, was soll ich da schon Neues verkünden? Ja, ich kann was verkünden. Tatsächlich gab es jetzt ein erstes offizielles Zoom-Meeting zwischen der MLBPA, der Players Association und der MLB, also den ganzen Besitzern und Offiziellen und wie auch immer, also die da die Verantwortung für den Ligabetrieb haben. Es war jetzt noch kein bahnbrechender Tag, der Donnerstag, an dem das halt letzte Woche stattgefunden hat, aber es gab zumindest erste Ideen. Also um die Ziele vielleicht mal beider Seiten aufzeigen zu wollen, die MLB, die will natürlich spielen, die will weiter Geld einnehmen, die Players Association will etwas bessere Rechte oder Rahmenbedingungen für ihre Spieler haben. Und zwar wurde jetzt der Vorschlag gemacht, also die MLBPA, die will ein höheres Grundsalär, also einen höheren Grundgehalt haben für die ganzen jungen Spieler, damit man da eben nicht mit einem Hungerlohn in den Farm-Systems spielen muss und dann auch hart ausgedrückt ausgebeutet werden kann, wenn du die ersten MLB-Spiele absolvierst. Ich glaube, bitte in Anführungszeichen das merken, weil die verdienen immer noch sehr gutes Geld, Profisportler. Und gerade in der MLB haben wir jetzt immer wieder, auch in der kurzen Offseason, die wir bislang hatten, ganz schöne Monsterverträge. Also ich glaube, in Max Scherzer, in Mike Trout, in Mookie Betts.
Haben ausgesorgt.
Ja, also die haben zumindest keine Finanzprobleme in ihrem Leben. Ich glaube, das kann man mal festhalten. Was vielleicht für alle interessant ist, die sich eher auf das Sportliche fokussieren wollen, und das ist eher ein kleiner Aspekt bei diesem Lockout. Es geht nicht um die 162 Spiele, die will man beibehalten. Das hat pure Tradition, das finde ich auch gut. Macht auch, finde ich, die MLB so ganz besonders. 162 Spiele, nennen wir mal eine Sportart, eine Liga, in der das auch der Fall ist, Björn. Ich glaube, da sind wir beide raus. Und was aber hart ist, und das finde ich ab und zu gut, ab und zu ein bisschen schade, in die Playoffs zieht nur ein ganz erlesener Kreis an Teams ein. Bisher nur 5 pro League oder je Liga. Und das soll jetzt erhöht werden. Man will wohl ein 12-Team-Playoff auf die Beine stellen. Und zwar mit 6 Teams aus der American League und 6 Teams aus der National League. Wie die Vergabe der Tickets dafür geregelt werden soll, ist noch nicht konkret formuliert worden. Es gibt eigentlich nur zwei Varianten. Und zwar natürlich erstmal alle Divisionssieger der East, Central und West Division kommen sicher weiter. Das ist auch logisch. Ich meine, was bringt jetzt sonst der Divisionssieg? Und dann ist halt die Frage, wie werden die anderen 3 Tickets vergeben? Sind es dann automatisch die zweiten jeder Division? Oder sind es komplette 3 Wildcards, heißt die 3 Teams mit dem besten Record nach den Divisionssiegern? Bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich hoffe nur, wir kommen zu einem schnellen Schluss. Wie gesagt, wir sind jetzt schon Mitte Januar und Ende Februar soll das Spring Training offiziell losgehen. Und es sind noch ein paar Spieler, die ohne Vertrag dastehen und die auch ganz gerne mal wieder auf diesen Teamgeländen trainieren wollen, weil diese Möglichkeiten, die sie da kriegen, kriegen sie selten bei privaten Einrichtungen. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das Ganze weiter verhält. Ich hoffe nur, dass wir Anfang April wieder über Baseball sprechen können und diesen Sport, der so tief verankert ist mit den USA. Also ich glaube, Kulturgut Nummer 1, wenn man die Sportarten historisch mal aufklamüsern möchte, ist ja auch die älteste von allen. Da kann auch die NFL, die NBA und auch die NHL nicht mithalten. Deswegen fände ich schon cool, wenn die MLB weiterhin Bestandteil des regelmäßigen Sports in den USA ist und nicht eine verkürzte Saison haben muss. Ganz interessant, Bjarne, die MLB war ja vor 10 Jahren noch TV-technisch und von den Quoten her, zumindest die World Series, das Sportevent in den USA. Mittlerweile ist der Football immer die Nummer 1 bei den Top 10. Aber ein Shohei Ohtani, der ja sehr viel, wie sagen Sie, Excitement mit sich bringt, also mit diesem Pitching, mit diesem Outfielding, mit seinem Batting, der kann ja alles. Der hat gesagt, er möchte alles dafür tun, dass Baseball wieder die Nummer 1 in den USA wird. Siehst du da eine realistische Chance für die Zukunft?
Schwierig, das richtig einzuschätzen. Ich sag mal so, es würde auf jeden Fall helfen. Ich finde es ganz gut, diesen Gedanken, denn auch das merken wir beide jetzt zum Beispiel im Football. Die Regular Season ist klasse, wir freuen uns drüber, aber das, was es am Ende so speziell macht, sind die Playoffs. Und ich glaube, da die Playoffs so ein bisschen zu vergrößern, noch spannender zu machen, auch für noch mehr Teams erreichbar zu machen, also noch mehr Fanszenen sozusagen da auch hinterherzustellen, weil sagen, okay, es kommen nicht immer jedes Jahr die Dodgers und wie auch immer und die ganzen Bekannten da rein, sondern es gibt nochmal wieder zwei mehr Seeds, die die Möglichkeit haben. Ich glaube, damit würdest du zumindest den richtigen Schritt in die richtige Richtung machen. Und natürlich profitiert jede Liga von Spielern, wie unter anderem von Otani, wenn die einfach einen besonderen Skill haben, besonders spielen. Das ist in der im Football so, in der NBA so. Jeder Sport möchte diese Spieler haben und möchte damit am Ende irgendwie Geld machen. Ob sie die NFL trotzdem in den nächsten Jahren einholen können, ich glaube, dafür ist Marketing technisch. Man kann vieles auch Negatives gegenüber der NFL sagen, aber du hast es ja vorhin unter anderem mit SpongeBob angesprochen, auch wenn man sich da vielleicht ein bisschen drüber lustig machen kann, aber es ist ein klasse Marketingzug und ich glaube, dafür sind die zu weit, in Anführungszeichen, um zu sagen, okay, die lösen wir ab, aber dass zumindest im Baseball noch was möglich ist, wieder richtig große Quoten zu holen, das sehe ich für nicht ausgeschlossen.
Ja, es ist ja auch noch bei weitem kein existenzielles Problem, was die MLB da hat, nur Shohei Ohtani weiß halt, es war mal die Nummer 1, jetzt ist es bestenfalls die geteilte 2 mit der NBA und auch das wird von Jahr zu Jahr eher schwieriger, deswegen bin ich gespannt, wie das läuft, ich würde es mir sehr wünschen, weil ich diesen Sport dann, irgendwie weil er eben so anders ist als alle anderen, doch mehr vielleicht in der Präsenz wünschen, zumindest die Playoffs, ob man da vielleicht ein bisschen das Ganze überarbeitet mit einem größeren Teilnehmerfeld, das fände ich persönlich ziemlich cool, das war's für heute. Wir bleiben beim gewohnten Format, Bjarne. 4 Sportarten schaffen es sogar unter einer Stunde. Und ich würde sagen, damit gebe ich dir noch ein bisschen Zeit für die Hausarbeiten und mir Zeit zum Kochen.
Nichts wie ab zum Kochen, nichts wie ab zur Hausarbeit. Euch allen einen wunderschönen Dienstagabend oder wann auch immer ihr uns zuhört. Bleibt uns treu und bleibt dem Sport treu. Wir hören uns. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.